Ich möchte euch drei Hinweise geben auf meinen Helden. Und ja, mitdenken ist erwünscht, mitmachen erlaubt. Wer denkt, dass er weiß, von wem ich spreche, der darf mal aufstehen, okay? Erster Hinweis, mein Held verbrachte einen großen Teil seines Lebens in der Wüste. Ein zweiter Hinweis, er spielte, zumindest wenn man nach Dirigent Leonard Bernstein geht, das schwierigstmöglichste Instrument auf dieser Erde, die zweite Geige. Drittens, er machte einen Unterschied für die nachfolgende Generation. Natanja, was denkst du, von wem ich rede? Johannes der Täufer? Nein? David? Nein, auch nicht. Mose auch nicht. Auch nicht. Wir reden heute von Kaleb. Alles ist ganz anders hier. So schreibt ein Schweizer Auswanderer im 18. und 19. Jahrhundert, der sich auf den Weg gemacht hat, die neue Welt zu erobern. Voller Vorfreude, voller Erwartung ist er losgezogen und jetzt in Amerika angekommen, entdeckt er, irgendwie ist es anders. Worte, die ein Lebensgefühl beschreiben, das anders ist als die Vorstellung. Und man weiß nicht so genau, was man davon halten soll. Man weiß nicht so genau, ob es einem gefällt, was einem widerfährt. Und diese Haltung beschreibt so, wenn die Vorstellung, wie die Realität sein wird und wie die Realität tatsächlich ist, wenn das weit auseinandergeht. Und zurückbleibt Verunsicherung. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die der Frage nachgehen, weshalb für einige der amerikanischen Pioniere das Leben auf dem neuen Kontinent ein pures Glück bedeutete, während es für andere zur größten Enttäuschung wurde. Als Hauptursache nennen sie die innere Geschmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit, mit der manche Menschen auf unerwartete andere Umstände umgehen konnten und andere nicht. Also dieselben Umstände wurden von verschiedenen Personen völlig unterschiedlich bewertet. Also nicht die Umstände waren an sich das Problem, sondern die Hürde war, wie gehe ich mit diesen Umständen um? Wie stelle ich mich diesen unerwarteten Situationen? Und ich glaube, auch in unserem Leben kann es solche unerwartete Situationen geben. Vielleicht ist es der Umzug in einen neuen Ort, in einen neuen Staat und man stellt fest, ich habe es mir so ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, die Menschen sind so und so, wie ich es von zu Hause aus kenne. Und das Fazit ist, alles ist ganz anders hier. Oder man heiratet und denkt, es wird irgendwie doch so, wie man sich es vorstellt. Und auf einmal entdeckt man, der Partner hat doch Eigenschaften, die nicht immer so sind, wie man sich es vorgestellt hat. Oder die neue Arbeitsstelle. Oder bei einer Freundschaft passiert irgendeine Entwicklung und man stellt fest, alles ist ganz anders. Ja, manchmal sogar in unserer Beziehung zu Gott, manchmal sogar in der Gemeinde, wo wir denken, so und so müsste es sein, so und so müsste es laufen und irgendwie kommen wir zu diesem Fazit, hey nein, es ist anders. Aber wisst ihr, welcher Ausdruck auf unserem Gesicht liegt? Und nein, ich rede jetzt nicht, wie lange unsere Nase ist oder wie viele Falten wir haben, aber welcher Ausdruck auf unserem Gesicht liegt, das ist unsere Verantwortung. Nein, wir können es nicht ändern, welche Dinge uns geschehen, erst recht nicht, als wir klein, jung, hilflos und unmündig waren. Aber wie wir mit diesen Situationen umgehen, welchen Einfluss sie auf unser Leben haben, da können wir mitreden. Da haben wir was zu entscheiden, dafür sind wir verantwortlich. Ob wir beim Alten stehen bleiben, ob wir uns davon bestimmen, manchmal sogar lähmen lassen, oder ob wir es als Chance, als Möglichkeit sehen und nutzen. Ob wir es als Wachstumsprozess fürs Heute wahrnehmen, all das liegt auch an uns. Und egal was uns passiert, es hat immer das Potenzial, uns entweder besser zu machen, zu besseren Menschen oder zu schlechteren Menschen. Alles ist ganz anders hier. Historiker kamen zu dem Schluss, dass es unterschiedliche Auswanderungstypen gab. Einige lebten rückwärts gewandt und sie blieben meistens unglücklich. Nicht wenige kehrten in ihre alte Heimat zurück. Andere vergaßen ihre Herkunft komplett und gingen im Neuen auf. Aber es gab noch einen dritten Weg. Einen dritten Weg, wo so die Elemente vom Alten und vom Neuen gemischt wurden. Ja, nicht alles Neue war automatisch gut. Aber nicht alles Alte war automatisch gut. Und so gab es Kompromisse und Dinge zusammengefügt worden. Die Bibel zeigt uns an verschiedenen Stellen, wie Menschen aufgefordert werden, aufzubrechen, in eine neue Heimat zu gehen. Und oft erwarteten sie völlig andere Umstände. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich glaube, es gibt keinen Anspruch, dass immer alles beim Vertrauten und Gewohnten bleibt. Gott führt uns manchmal aus Altvertrauten heraus in Neues, in Unbekanntes. Manchmal erzieht er uns Sicherheiten und Routinen und fordert uns auf, in einem Neuen was Schönes zu entdecken und kennenzulernen. Und Gott begleitet uns auf diesem Weg. Eine solche Geschichte wollen wir uns jetzt anschauen. Wir finden sie in 4. Mose 13. Dort steht, wie Mose 12 Kundschafter aussendet, um das Land Kanaan zu erkunden. Wir lesen 4. Mose 13 ab Vers 17. Und als Mose sie aussandte, um das Land Kanaan zu erkunden, sagte er zu ihnen: Zieht hier hinauf ins Südland, geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltlagern oder Festungen wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob Bäume darin sind oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber gerade um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Sie gingen hinauf durch das Südland und kamen bis nach Hebron. Da waren Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Sie kamen bis in das Tal Eschkalon, schnitten dort eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Dieser Ort heißt Tal Eschkol wegen der Traube, die die Kinder Israel dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um. Gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Erstatteten ihnen und der ganze Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm: Wir sind in das Land gekommen, dass du uns sandtest, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist deine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es waren die Amalekiter im Land des Südens. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf den Gebirgen. Und Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen. Denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, und sie erkundeten, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gericht auf und sagten: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Hintergrund dieser Geschichte: Das Volk Israel war aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Sie erlebten ein Wunder nach dem anderen. Sie durften Passa feiern, sie durften erleben, wie Gott das Volk trockenen Füßes durch ein geteiltes Meer schickte und durchbrachte. Und wie das ägyptische Heer darin versank. Auf dem Weg dorthin stellte Gott sich vor, er gab ihnen Regeln, wie das Leben funktionieren kann. Er begleitete sie durch die Wüste, er machte sie zu einem Volk. Er hat immer wieder versprochen und gesagt: Ich werde euch ins verheißene Land bringen. Ein Land voller Milch und Honig, ein Land des Überflusses. Ich selbst werde die dort anwesenden Völker vor euch vertreiben. ich selbst werde bei euch sein. Und das Volk steht vor diesem Land, an der Schwelle zu diesem Land. Und sie schicken 12 Kundschafter aus. Wir haben es gehört, 12 Kundschafter, 40 Tage. Sie kommen zurück und berichten erstaunliche Dinge. Die Früchte, genial, groß, vielfältig. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und das muss ja wohl für Leute, die gerade noch in der Wüste waren, die davor in der Sklaverei waren, ja wirklich genial sein, oder? Ein Land voller Überfluss. Und würde hier der Bericht aufhören, es wäre wie ein heutiger Lottogewinn mit Sofortrente. Aber nein, hier hört dieser Bericht leider nicht auf. Denn sie sagen weiter, ein starkes Volk lebt dort. Die Städte sind befestigt. Die Einwohner riesengroß, furchteinflößend. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Das Land der Verheißung einnehmen? Nee, kein Spaziergang. Und ich stelle mir so vor, wie die Kundschafter zueinander sprachen und sagen, alles ist ganz anders hier. Das ist keine verfaulte Kultur, keine erschlaffte Bevölkerung. Nein, 6 starke Völker, großmächtige Gegner leben darin. Das können wir nicht schaffen. Die können wir nicht besiegen. Das ist zu schwierig, das ist zu hart, das ist nicht machbar. Dieselben Leute, die kurz vorher noch erlebt haben, wie Gott sie aus der Sklaverei geführt hat. Und zwar aus der Sklaverei von dem mächtigsten Volk der damaligen Welt, sagen jetzt, nee, das ist zu schwierig. Es ist nicht möglich. Es birgt zu viel Risiko, es ist zu unbequem. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, wir waren dabei, aber wir müssen feststellen, alles ist ganz anders hier. Die Gefahren, wir haben sie unterschätzt. Den Preis nicht ausreichend überschlagen. Wir geben auf. So zumindest das Urteil 10 von dieser 12 Kundschaftern. Aber Kaleb und Josua, die sagen die gleichen Bedingungen. Die sagen das gleiche Land, dieselben Früchte, dieselben Menschen, dieselben Städte. Aber ihr Bericht war ganz anders. Denn ihr Bericht hatte die Komponente Gottes mit uns dabei. Und sie sagten, wir werden es schaffen. Wenn Gott uns dieses Land verheißt, dann werden wir es auch einnehmen. Wir schaffen es. Kaleb versucht, das Volk zu beruhigen. Aber den Kundschaftern, den anderen 10 Kundschaftern, gelingt es, das Gerücht in die Welt zu setzen. Es ist nicht möglich. Wir schaffen es nicht. Ja, das Volk würde sich jetzt als Realisten beschreiben. Und tatsächlich in den überwiegenden Teil war ihre Einschätzung tatsächlich realistisch. Aber es war ein Realismus des Unglaubens. Kaleb und Josua hatten eine realistische Einschätzung dessen, was Gott kann. Und so war ihr Bericht komplett anders. Der Unglaube verrückt den Maßstab. Er verführt das Volk, sich gegen die Leiter Mose und Aaron aufzulehnen, sich dagegen auszusprechen, was Gottes Plan war. Werfen wir einen kurzen Blick in die Tierwelt. Dort gibt es ein Phänomen, was unsere Bibelstelle etwas näher erklären kann. Professor Krizimek, er untersuchte das faszinierende Verhalten von Wildtieren. Und zwar untersuchte er mit seinem Forscherteam das Verhalten von Büffel. Und so fuhr er immer wieder mit seinem Team in den Jeeps in die Nähe vom Büffel. Und das Erstaunliche war, dem Büffel war das ziemlich egal. Ob da ein Mensch in seinem Auto saß, juckte ihn kein bisschen. Okay, nächster Schritt. Sie fuhren mit ihrem Auto auf eine Büffelherde zu. Und auch dort war das Verhalten ziemlich gering. Sie wechselten das Verkehrsfahrzeug. Sie nahmen ein Flugzeug. Und wenn sie auch recht tief über einen einzelnen Büffel hinwegflog, war das Interesse meistens ziemlich gering. Aber das Verhalten änderte sich, wenn sie über eine Büffelherde flogen. Denn dort war das Entscheidendste, wie war das Verhalten des ängstlichen Tieres? Wenn ein einzelnes Tier in Panik ausbrach, sich erschrak, anfing loszurennen, dann liefen auf einmal alle anderen mit. Sie hatten keine Ahnung, woher die Gefahr kommt, aber weil das andere lief, liefen sie einfach mit. Man spricht von einer Büffelpanik oder der Fachbegriff ist von einer Stampede. Wir kennen das aus dem Film König der Löwen. Die rennen einfach los. Die haben keine Ahnung, wo die Gefahr herkommt, aber sie versuchen mit aller Kraft zu entkommen. Und das Problem ist, Jede Einschätzung, wo Gefahr sein könnte, ist ausgeschaltet. Das heißt, wenn sie auf einen Abgrund zulaufen, du kannst sicher sein, sie werden den Abgrund runterfliegen, weil sie nicht mehr denken und nicht mehr bremsen. Also die Reaktion eines Tieres kann es schaffen, die ganze Gruppe von Tieren in Panik zu versetzen. Und ehrlicherweise erleben wir Ähnliches manchmal bei uns Menschen. Ich behaupte, dieses erleben wir beim Volk Israel. Blättern wir ein paar Kapitel zuvor, 4. Mose 11, das Volk gerade aus Ägypten herausgeführt. Es fängt an, sich zu beklagen. Sie sagen, wir müssen so viel entbehren. Und die unzufriedene Einzelne schafft eine schleichende Verunsicherung. Der zweite Schritt ist, nachdem Unzufriedenheit sich ausbreitet, ist die Vergangenheit wird verherrlicht. Also damals schrien alle zu Gott, dass Gott sie endlich aus Ägypten herausführen wird. Dass die Umstände so schwierig sind. Und auf einmal sagen sie, in Ägypten, was für eine herrliche Zeit es war. Lasst uns nach Ägypten zurückgehen. Das war genial. Da wollen wir wieder hin. Die Spannung nimmt zu. Uneinigkeit entsteht. Der nächste Schritt sind Schuldzuweisungen. Manchmal noch verpackt in geistliche Worte. Und was entsteht, sind Risse im Umgang miteinander. Und der letzte Schritt ist dann, dass es zur Panik, zur Auflehnung kommt. Und genau das haben wir ja gelesen. Das ganze Volk schreit laut, lehnt sich gegen Mose auf. Und Gott? Ja, sie lehnen sich in erster Linie gegen Gott auf. Und Gott ist da nicht besonders erfreut drüber. Er sagt, hey, ich will am liebsten das Volk platt machen. Mose, mit dir fange ich einfach neu an. Aber diese schwierigen, aufführerischen Menschen, diese Rebellen, nee, ehrlicherweise nicht. Und Mose ist clever. Mose sagt, hey, Gott, also ganz ehrlich, was sollen die Ägypter denken? Also die, die noch leben. Die werden sagen, ja, jetzt hat er das Volk aus Ägypten geführt, um es dort zu vernichten. Wie lächerlich. Und so wendet Mose dieses drohende Unglück ab. Und doch bleibt das Verhalten des Volkes nicht ohne Konsequenz. Das Ergebnis wird sein, 40 Jahre durch die Wüste stiefeln. 40 Jahre das Land nicht einnehmen können. Mehr noch, Gott sagt, jeder, der über 20 Jahre alt ist und nicht geglaubt hat, dass es möglich ist, wird dort in der Wüste umkommen und wird nicht ins verheißene Land kommen. Warum? Weil ein ganzes Volk verführt wurde und den Glauben verloren hat aufgrund des Berichts von 10 Personen. Ein ganzes Volk, nein, ein von unbeugsamen Glauben an Gott angetriebene Gruppe, bestehend aus 2,5 Personen, die haben Widerstand geleistet. Jetzt fragst du dich, 2,5 Personen? Ja, 1 Kaleb, 2 Josua und der halbe Person sind die Knochen von Josef. Weil der hat 300 Jahre vorher schon gesagt, wir werden in das verheißene Land kommen, nimmt die Kiste und meine Knochen mit und beerdigt mich dort. Er hatte mehr Glauben mit seinen Knochen wie andere, als sie erlebt haben, wie Gott sie aus der Sklaverei führt. Kaleb und Josua bewerteten dieselbe Situation und Umstände ganz anders, weil sie den Zusagen Gottes vertrauten. Sie wussten, dass sie das Land einnehmen können, nicht aufgrund ihrer Stärke, sondern aufgrund Gottes Stärke. Sie sahen dieselben Dinge und doch war ihre Bewertung anders. Und auch heute gilt bei Veränderungen, als erstes heißt es immer, es ist nicht möglich. Irgendwann heißt es ist schwierig. Und dann heißt es, wir haben es geschafft. Heute schauen wir uns ein paar Lektionen aus dem Leben von Kaleb an. Und die erste Lektion heißt, wo komme ich her? Kalebs biografische Daten, wir finden sie ganz kurz in 4. Mose 13, Vers 6. Dort heißt es, Kaleb, der Sohn Jephunnes vom Stamme Juda. Punkt. Nichts Besonderes. Aber in Josua 14, Vers 6 finden wir nochmal ein paar biografische Daten. Und da gibt es so eine kleine Randnotiz. Dort heißt es nämlich auf einmal, ich befürchte, ich habe die falsche Bibelstelle angegeben, sorry. Dort steht nämlich auf einmal, dass Kaleb ein Kenasiter war. Und Kenasiter, das war ein Volk, das zu Abrahams Zeit ein Volk von den Kaaniter war. Das heißt, von den eigentlichen Feinden. Und doch haben sie festgestellt, sie wollen ihren Glauben aufgeben und sich dem Volk Gottes anschließen, dem Stamm Juda. Also hier war jemand, der aus einer Familientradition kam, die nicht von Geburt an das Volk Gott, zu dem Volk Gottes gehörte, sondern sich selbst dafür entschieden haben. Das heißt, seine Vorfahren hatten schon erlebt, dass man aufgrund einer Überzeugung sich Gott zuwenden kann. Ein zweiter Punkt, den wir bei Kaleb lernen. Kaleb hatte eine andere Sicht. Die 10 Kundschafter sagten, in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Ehrlicherweise, sie haben kein einziges Mal mit den anderen gesprochen. Woher wollten sie denn wissen, dass die anderen denken, dass sie wie Heuschrecken sind? Das einzige Unterschied war in ihrem Kopf, weil sie sich so ausgedacht und vorgestellt haben. Aber Kaleb, der sagt was ganz anderes. Der sagt, hey, Gott ist auf unserer Seite. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, heißt es, die anderen haben gar keinen Schutz mehr. Das heißt, egal wie groß sie sind, egal wie stark sie sind, sie werden unser Brot sein. Sie werden unser Frühstück sein. Wir speisen sie auf, wie wenn wir einfach nur Brot essen. Weil Gott mit uns ist. Und wisst ihr, mich fasziniert es so, wenn ich in Josua 2, Vers 9 schaue, da wird beschrieben, wie eine von diesen Völkern die Sicht beschreibt, wie sie das Volk Israel wahrnehmen. Und dort heißt es, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, also schon beendet. Das Land, auch wenn sie noch drin leben, die Feinde, gehört eigentlich schon nicht mehr ihnen. Also ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Das ist die Fremdwahrnehmung der Feinde Gottes über das Volk Israel. Und die Selbstwahrnehmung des Volkes Israel ist, wir sind wie Heuschrecken. Hey, wie tragisch, sich so eine Lüge einreden zu lassen. Kaleb aber sagte, Gott ist mit uns und deshalb können wir sie fressen wie Brot. Ein dritter Gedanke, der mich bei Kaleb fasziniert, ist, ich finde in seinem Leben keinen Hinweis auf Bitterkeit. Keinen Hinweis auf Murren. Hey, obwohl er die richtige Einschätzung der Situation hatte, traf ihn dieselbe Strafe, 40 Jahre durch die Wüste wandern zu müssen. 40 Jahre. Gott hat ihm sogar verheißen, dass Gott ihm ein Stück von diesem Land geben wird. Und als sie nach 40 Jahren Wüstenwanderung dann endlich ins verheißene Land kommen, kommen sie relativ am Anfang durch dieses Gebiet, was Gott Kaleb zugesagt hat. Und Kaleb läuft einfach weiter, um mit dem anderen Volk erst einmal die anderen Gebiete einzunehmen. Um dann Jahre später erst zurückzukommen. Wir werden es noch sehen. Später, in Josua 14, Vers 8, beschreibt Kaleb diese Situation. Und er sagt, aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Er nennt die anderen 10 Kundschaftern meine Brüder. Er hätte ja auch sagen können, die Angsthasen. Oder er hätte sagen können, die, die Gott danach durch eine Plage sofort bestrafte. Er hätte sagen können, die Bayern, nein. Er hätte sagen können, die, die keinen Mut an Gott hatten. Aber nein, er identifiziert sich nach wie vor mit ihnen und sagte, meine Brüder. Und ein weiterer Punkt ist, wo ich keine Bitterkeit entdecke, obwohl er vielleicht sogar Grund gehabt hätte, ist sein Umgang mit Josua. Lesen wir im 4. Buch Mose, hören wir immer Kaleb und Josua. Irgendwann, Moses Leben ging zu Ende, es brauchte einen Nachfolger für Mose und auf einmal war es Josua und nicht Kaleb, der gewählt wurde. Also Kaleb war der Ältere. Kaleb war bis dahin immer der Erstgenannte. Und auf einmal war es Josua, der Nachfolger von Mose war. Und doch erleben wir Kaleb kein bisschen bitter darüber. Im Gegenteil, er ließ sich sogar, wie wir sehen werden, von Josua segnen. Fragen wir uns also, was war bei Kaleb anders? In 4. Mose 14, Vers 24 lesen wir, nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu, andere Übersetzungen sagen, völlig nachgefolgt ist, den will ich das Land bringen, in das er gekommen ist und dass seine Nachkommen sollen es einnehmen. Diese Beschreibung, der mir völlig nachgefolgt ist, finden wir 5-mal in der Bibel. Er war jemand, der nicht halbherzig hinterhergelaufen ist. Er ist jemand, der Gott und seinen Zusagen komplett vertraut hat und darauf gebaut hat. Er war nicht jemand, der gesagt hat, ich hätte gern Gott für 5 Euro. Also so, dass es mir gut geht, so dass ich mich wohlfühle, so dass ich mich in Gottesdienst setzen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Aber jetzt nicht so, dass ich mein Leben ändern muss oder meinen Nachbarn von Jesus erzählen. Nee, das wäre zu viel, aber so ein bisschen von Gott angepinselt sein, das ist in Ordnung. Nein, er sagte, ich möchte meine Nachfolge kompromisslos leben. Einen kleinen Randnotiz, was jetzt nichts mit Kaleb zu tun hat, aber doch mit der Situation. Wir spulen zurück. Das Volk hatte auf die 10 Kundschafter gehört, die Misstrauen und Missglauben säten. Sie haben nicht auf Kaleb und Josuas Bericht gehört. Gott hat die Konsequenz angedroht, 40 Jahre Wüste. Und das nächste, was wir lesen, ist, das Volk packt seine Sachen und sagen, ja, jetzt gehen wir ins verheißene Land. Jetzt werden wir dann mal so weit. Und Mose sagt, sorry Leute, jetzt wird Gott nicht dabei sein. Gestern hättet ihr diese Entscheidung treffen müssen. Aber heute ist es zu spät. Ja, die richtige Entscheidung zur falschen Zeit, ehrlicherweise macht es es nicht richtig, sondern es bleibt falsch. Und wisst ihr, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Landeinnahme ist weit fortgeschritten. Josua ist bereits alt und hochbetagt geworden. Noch sind immer nicht alle Gebiete erobert. Und doch soll das Land aufgeteilt werden, per Los. Aber bevor es losgeht, kommt Kaleb zu Josua. Er sucht das Gespräch und hat so eine autobiografische Notiz. Wir lesen mal dieses kurze Gespräch. Wir finden es in Josua Kapitel 14. Dort ab Vers 6. Josua 14, Abvers 6. Da traten die Kinder Juda in Gilgal zu Josua heran und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kanasiter, sagte zu ihm, du weißt, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, um das Land zu erkunden und ich ihm Bericht gab, wie mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte treu dem Herrn, meinen Gott. Da schwor Mose an jenem Tag, das Land, das du mit deinem Fuß betreten hast, soll für immer dein Erbteil und das deiner Kinder sein, weil du dem Herrn, mein Gott, treu gefolgt bist. Und nun sieh, der Herr hat mich leben lassen, wie er gesagt hat. Es ist nun 45 Jahre her, seit der Herr, das zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark, wie ich an dem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt. Um zu kämpfen und auszuziehen und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebiet, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakita und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, den Sohn Jephunnes, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kanasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, den Gott Israels, treu gefolgt war. Aber Hebron hieß vorher Stadt des Aber, der größte Mensch unter den Enakiten war. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Das Land soll verteilt werden. Und Kaleb drängelt sich vor. Jetzt sagst du vielleicht, dazu hat er kein Recht. Wie kann er dies machen? Und wisst ihr, all die Jahre hatte Kaleb diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, in seinem Herzen. Und er sagt heute, ich bin 85 Jahre alt, aber was sind 85 Jahre alt? Ich bin heute noch genauso stark wie damals. Und ich werde heute noch dieses Volk, das damals den anderen Kundschaftern so viel Angst eingejagt hat, die werde ich heute besiegen mit meinen 85 Jahren. Warum? Weil Gott mit mir ist. weil Gott mit mir ist. Und das Alter ist nebensächlich. Wenn Gott dabei ist, wird es gelingen. Und er sucht sich das Land aus, das Gott verheißen hat. Er sucht sich das Land aus mit den stärksten Feinden. Und er geht als ein Mann Armee, um es zu erobern. Und wisst ihr was? Es gelingt ihm. Und angetrieben ist er von einem Vielleicht. Vielleicht wird Gott es mir geben, dieses Land. Vielleicht. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, welche Perspektive hast du auf dein Leben, auf die Dinge, auf die Begabung, die Gott dir geschenkt hat, auf die Dinge, die er in dein Leben hineingesprochen hat? Das ist die Perspektive dieser 10 Kundschafter. Die Aufgabe ist zu schwer, es ist zu groß, es ist zu schwierig, es ist nicht möglich. Oder ist es die Perspektive von Kaleb und Josua? Wenn Gott dabei ist, wird es gelingen. Und ich möchte dich einladen, mach einen Unterschied. Ja, wir müssen sehr wahrscheinlich kein ganzes anderes Volk einnehmen. Nein, aber dein Leben kann einen Unterschied machen, ob Menschen Gott kennenlernen oder nicht. Und das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Aber du kannst mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, einen Unterschied machen. Du kannst Gott damit dienen. Du kannst dich aber auch für, das ist nicht möglich, das ist zu schwer, für Murren, für all diese Dinge entscheiden. Oder aber du kannst sagen, ich nehme den nächsten Schritt und ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich möchte dich auffordern und einladen, geh den nächsten Schritt. Geh den nächsten Schritt. Lass dich mitnehmen von Gott. Und vielleicht hast du, als Gott dir mal eine Berufung geschenkt hast, vielleicht hast du das beerdigt. Vielleicht hast du irgendwann gesagt, nee, das ist nichts für mich. Vielleicht ist es ganz neu dran, Gott nochmal zu fragen, gibst du mir nochmal eine Chance? Darf ich es nochmal probieren? Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Und dann werden wir hineingehen in das nächste Lobpreislied. Jesus, ich danke dir, dass du mit Josua und Kaleb uns 2 Helden gezeigt hast, die einen Unterschied gemacht haben. Die in ihrem Leben diese Perspektive Gottes mit uns einkalkuliert haben. Und das, was menschlich vielleicht wirklich nicht machbar war, war machbar, weil sie an dich geglaubt haben und festgehalten haben. Und Vater, ich wünsche und mein Gebet ist, dass wir in dieser Zeit, in dieser Pandemie einen Unterschied machen, weil wir mit dich rechnen, mit dir rechnen, weil wir Mut zu sprechen, ermutigen, einen Unterschied machen, weil wir die Gaben, die du uns geschenkt hast, einbringen für deine Ehre, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz individuell jetzt beim nächsten Lied, Geist Gottes, dass du zusprichst zu den Herzen von Menschen, dass du antippst, dass du solche Momente schenkst, wo Einzelne es festmachen, dir nachzueifern, auf dich zu vertrauen, all in zu gehen und zu erleben, wie der Himmel mitzieht, Jesus. Hab Dank dafür.